Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ohne Verstärkung aus dem Ausland können viele Unternehmen hier bei uns in Deutschland die Lücken in ihren Belegschaften gar nicht mehr füllen. Der deutschen Wirtschaft fehlen hunderttausende Fachkräfte pro Jahr. Und die sollen vermehrt aus anderen Ländern kommen. Nichtsdestotrotz, die Klagen über zu viel Bürokratie, politische Hürden und lange Antragsmarathons bleiben. Internationale Fachkräfte gesucht, deshalb unser Schwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Zunächst blicken wir aber nach Syrien. Der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, hat jetzt mögliche Strategien veröffentlicht, um die Hochschulen dort wieder aufzubauen. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen. Schön, dass Sie zuhören. Gestern war der syrische Machthaber Ahmed al-Sharra in Berlin zu Gast. Und die Berichterstattung rund um diesen Besuch hat nochmal gezeigt, wie fragil die Lage aktuell in Syrien ist. Diskutiert wird über eine mögliche Rückkehr von Geflüchteten, aber es geht auch um Kämpfe, die weiterhin stattfinden, um die nach wie vor unsichere Lage für Minderheiten in dem Land. Und es geht um Hilfe beim Wiederaufbau in Syrien. Wiederaufbau speziell des Hochschulsystems dort, den will auch der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, vorantreiben. Er hat jetzt dazu ein Impulspapier veröffentlicht. Darüber konnte ich sprechen mit Christian Hülshörster, DAAD-Bereichsleiter. Und ich habe ihn gefragt, wie wichtig ist gerade vor dem aktuellen politischen Hintergrund in Syrien der Wiederaufbau des Hochschulsystems dort.
Ich glaube, die generelle Bedeutung des Wiederaufbaus kann gar nicht überschätzt werden. Also einfach deswegen, weil wir wissen, dass eine funktionierende Gesellschaft auch in ökonomischer Hinsicht langfristig nur mit starken, funktionierenden Hochschulen in Syrien einfach geleistet werden kann. Und deswegen haben wir sehr, sehr früh angefangen, im DAAD uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gab im letzten Jahr ja eine Fact-Finding-Mission nach Damaskus unter Federführung des Auswärtigen Amtes, an der ich auch teilgenommen habe. Also das heißt, wir haben, glaube ich, recht gute Eindrücke bekommen von der Situation vor Ort. Und auf dieser Basis haben wir halt unser Papier geschrieben und einige konkrete Vorschläge einfach auch jetzt gemacht, die wir gerne umsetzen möchten.
Jetzt haben Sie in Ihrem Papier die Lage erstmal analysiert in Syrien, haben Schwächen, aber auch Stärken der Hochschulen dort herausgearbeitet. Wie sieht die Situation aktuell aus?
Also um es ganz kurz zusammenzufassen, wir haben funktionierende Hochschulen in Syrien und das ist, glaube ich, erstmal eine sehr wichtige Einsicht, weil das ist anders als in vergleichbaren Konfliktfeldern der Vergangenheit. Afghanistan 2001, da waren wir quasi in einer Stunde Null, das heißt, es gab keine funktionierenden Hochschulen. Das ist in Syrien nicht der Fall. Die Hochschulen sind da, sie funktionieren sicherlich unterschiedlich gut, aber generell findet ein halbwegs normaler Lehrbetrieb dort einfach statt. Die Hochschulen zeichnen sich auch weiterhin durch eine für die syrische Gesellschaft immer maßgebliche Inklusivität verschiedener gesellschaftlichen Gruppen aus. Das habe ich auch selber vor Ort sehen können. Also sie haben sowohl bei den Studierenden als auch bei der Faculty weiterhin Angehörige aller gesellschaftlichen Gruppen, also Sunniten, Schiiten, Drusen, Christen. Das ist gerade an den Universitäten alles noch vorhanden. Und deswegen haben die Hochschulen auch als Begegnungsplattform für diese gesellschaftlichen Gruppen in dieser Phase des Aufbaus eine wirklich nicht zu unterschätzende Bedeutung.
Und was fehlt jetzt? Was muss getan werden, um die Strukturen jetzt zu stärken und Perspektiven zu fördern?
Genau, wir haben natürlich seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges 2011 eine weitgehende Isolierung der syrischen Hochschullandschaft erlebt. Ja, das heißt also Kontakte zum Westen, auch zu Deutschland, sind ja de facto komplett eingestellt worden ab 2011. Stattdessen gab es bestimmte Kooperationsbemühungen etwa mit Russland, aber auch mit China und dem Iran. Und das ist natürlich nicht die Basis, also auf der wirklich ein Wiederaufbau möglich wird. Das heißt, wir brauchen hier Kooperation, um entsprechend eine Modernisierung der Lerninhalte vorzunehmen. Es müssen bestimmte Faktoren in die Curricula rein, die vor allen Dingen auf die Beschäftigungsfähigkeit, auf die Employability der Absolventinnen und Absolventen zielen. Und da kann natürlich mittelfristig die Kooperation auch mit deutschen Hochschulen einen entscheidenden Beitrag leisten. Ich sage jetzt betont mittelfristig, weil wir, Sie haben es eben angesprochen, natürlich im Moment noch das Problem einer durchaus sehr fragilen Sicherheitslage vor Ort haben.
Das heißt, das schreiben Sie auch, das Ganze kann nur stattfinden, vorbehaltlich einer positiven Entwicklung der Rahmenbedingungen.
Ja.
Das bedeutet für Sie als DAAD ganz konkret?
Das bedeutet, dass wir uns jetzt aktuell erst einmal auf relativ kleinschrittige Maßnahmen fokussieren werden. Wir haben jetzt gerade zwei Aktionslinien im Angebot, die auch bereits ausgeschrieben sind. Wir wollen zum einen die sehr, sehr wichtige und sehr aktive syrische Exildiaspora in der Academic Community in die Lage versetzen, das zu tun, was sie sowieso jetzt schon auf freiwilliger Basis zum Teil tun, nämlich nach Syrien zu gehen, dort Projekte mit Hochschulen zu machen, Beratungseinsätze durchzuführen, Blogseminare zu unterrichten. Das sind zu einem guten Teil auch Leute, die wir in den letzten 15 Jahren hier in Deutschland mit DAD-Stipendien an deutschen Universitäten ausgebildet haben, die in Deutschland inzwischen Fuß gefasst haben, die auch sicherlich nicht kurzfristig wieder zurückgehen werden, also jedenfalls nicht komplett, aber die bereit sind, sich hier entsprechend einzubringen. Und dafür haben wir ein Angebot geschaffen, das das finanziell unterstützt. Genauso haben wir ein kleines Programm aufgelegt für deutsche Hochschulen, die bereit sind, Möglichkeiten der Projektkooperation in und mit Syrien zu erkunden. Das geht im Fall des Falles auch in den Nachbarländern, wenn die Sicherheitslage vor Ort, die immer im Einzelfall beurteilt werden muss, eine direkte Reise nach Syrien nicht zulässt. Dann sind auch beispielsweise entsprechende Treffen in Jordanien etwa möglich, um überhaupt einmal den ersten Schritt in die Richtung zu gehen. Und alles Weitere, was wir auch in dem Papier als Maßnahmen festgelegt haben, wird einfach von einer sehr, sehr vorsichtigen und auch realistischen Beobachtung der weiteren Sicherheitslage in Syrien abhängig sein.
Jetzt sprechen Sie ja insgesamt in Ihrem Papier von einer Mammutaufgabe, die Jahre und Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann, und sehen auch die Politik in der Pflicht in Deutschland, in der EU und auch außerhalb.
Ja, also wir wünschen uns natürlich, dass es auf allen relevanten Ebenen hier auch entsprechende Anstrengungen gibt, um dieses Programm gemeinsam anzugehen. Wenn ich sage alle Ebenen, meine ich damit vor allen Dingen die deutsche Ebene, verschiedene Ministerien, die hier betroffen sind, die europäische Ebene. Sicherlich ist die Europäische Union hier tendenziell ein sehr wichtiger Geldgeber, und die internationale Ebene, also wenn Sie so wollen, die große internationale Gemeinschaft. Was mir halt besonders wichtig ist, und das ist auch so eine Art Lernerfahrung aus früheren Projekten, Stichwort Afghanistan, wir brauchen unbedingt eine sehr, sehr enge und abgestimmte Koordinierung dieser drei Ebenen. Ja, also da sollten wir bestimmte Fehler nicht wiederholen, dass jeder da sein eigenes Ding macht, ohne dass es wirklich einen abgestimmten Plan gibt. Das wäre schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für einen möglichen Erfolg bei diesem Projekt.
Jetzt noch eine letzte Frage. Sie waren ja in Syrien auch vor Ort. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die viel diskutierte Zielmarke des Kanzlers, innerhalb der nächsten 3 Jahre 80% der Syrerinnen und Syrer in Deutschland zur Rückkehr zu bewegen?
Also zu dem Thema will ich mich auch nur beschränkt äußern, weil es eigentlich auch nicht mein Mandat ist. Also was ich dazu sagen kann, ist, wir haben es eben, das habe ich ja eben kurz ausgeführt, mit einer syrischen Exildiaspora zu tun, die natürlich hochqualifiziert ist, die inzwischen hier in akademischen Berufen einfach auch Fuß gefasst hat. Und ich glaube nicht, dass es ernsthaft um die Rückkehr dieser Zielgruppe geht. Da wollen wir aber einfach versuchen, diese Leute als Brückenbauer zu nutzen, damit sie sowohl hier als auch vor Ort entsprechend sich mit ihrem entsprechenden Leistungspotenzial anbringen kann. Aber generell wird es natürlich so sein, wenn wir es schaffen, die syrischen Universitäten zu ertüchtigen, wirklich auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wiederaufbau zu leisten, wird damit auch die Rückkehr von Migranten aus Deutschland in das eigene Heimatland deutlich realistischer und wahrscheinlicher. Dieser Zusammenhang liegt, glaube ich, auf der Hand.
Christian Hülshorster war das vom DAAD zum Impulspapier zum Wiederaufbau eines Hochschulsystems in Syrien. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Die Bundesregierung wirbt im Ausland um mehr Arbeitskräfte. Am Goethe-Institut in Kairo haben deshalb in den letzten Wochen Auswahlgespräche stattgefunden für das sogenannte Berufskolleg, ein einjähriges Programm, um junge Menschen auf eine Ausbildung in Deutschland vorzubereiten. Aber was erhoffen sich die jungen Ägypterinnen und Ägypter davon? Gerd Brendel hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Nachmittags in der Cafeteria des Goethe-Instituts im Kairoer Stadtteil Doki. Er, 23, und ihre Freundin Alia, 22, haben 8 Semester deutsche Literatur studiert. Und Hanna ist ein Software-Ingenieur. Die drei haben gerade ihre Prüfung für das B1-Sprachzertifikat hinter sich gebracht.
Diese Prüfung war schwer.
Seufzt Hanna, mit 31, einer der ältesten Kursteilnehmer.
Die Prüfungen sind Huren. lesen und schreiben.
Wenn Alia, Eya und Hannah die B1-Sprachprüfung bestehen, sind sie ihrem Ziel Deutschland ein Stück näher gekommen. Für den Kurs mussten Alia und Eya zweimal in der Woche mit dem Bus von ihrem Heimatdorf in die Stadt fahren, hin und zurück, zusammen 4 Stunden. Dass sie das ohne männliche Begleitung gemacht haben, war am Anfang ein Problem.
Ja, das ist gegen unsere Reduktional oder Traditional oder Richtlinien.
Aber weil Eya sich für Deutschland entschieden hat, kann sie auf die Unterstützung ihres Vaters, einem Rechtsanwalt, rechnen.
Aber mein Vater unterstützt mich immer. Es ist immer Deutschland eigentlich.
Im Rahmen eines Praktikums der deutschen UNESCO-Kommission hospitierte sie ein Vierteljahr in einer Kita in Köln.
So, arbeiten mit Kindern war sehr, sehr interessant. Alle Kinder sollen alles selber machen. Zum Beispiel ein Kind spricht Türkisch, Arabisch, Englisch, Deutsch, Spanisch. 4 Jahre.
Auch wegen dieser Erfahrung will sie sich nach bestandener Sprachprüfung um eine Ausbildung zur Erzieherin bewerben. Auch für den Software-Ingenieur Hannah ist das B1-Zertifikat ein Sprungbrett. Am nächsten Morgen haben wir uns in seinem Viertel verabredet, in Imbaba, eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. In seinem winzigen Zimmer im Elternhaus kramt er sein Hochschuldiplom und sein letztes Arbeitszeugnis hervor. Damit und mit dem Sprachzeugnis kann er sich bei deutschen Firmen bewerben oder ein Visum zur Arbeitssuche für 1 Jahr beantragen. Doch dafür muss er im Voraus nachweisen, dass er genügend Geld für seinen Lebensunterhalt in Deutschland hat, zum Beispiel über ein Sperrkonto.
Die Blocked-Account, 3, 10 oder 14.000 Euro.
Selbst für jemanden aus einer Mittelschichtsfamilie wie Hannah eine Menge Geld. Warum er trotzdem an seinem Traum festhält?
Die Freiheit hier in Deutschland ist mehr als hier in Ägypten.
Vor allem für Christen wie Hannah kann das Reden über Religion gefährlich werden. Doch bei der Erteilung eines Arbeitsvisums spielen solche Gründe keine Rolle.
Das ist die Chancenkarte oder das Visum zur Arbeitsplatzsuche,
erklärt der Leiter des Referats für Fachkräfteeinwanderung, Jens Michael Bob, im Außenministerium in Berlin, ein paar Wochen nach der Deutschprüfung in Kairo.
Das besteht eigentlich aus 2 alternativen Möglichkeiten. Das eine ist, Sie sind eine Fachkraft. Das andere ist, Sie haben keinen in Deutschland anerkannten Abschluss, sondern nur einen im Ausland staatlich anerkannten Abschluss, dann müssen Sie zusätzlich noch mindestens 6 Punkte sammeln. Sie kriegen Punkte für Arbeitserfahrung. Wenn Sie eine Person haben in Deutschland, eine besondere Kontaktperson, und brauchen grundlegende Deutschkenntnisse, weil Ihnen dann auch so die Idee des Gesetzgebers natürlich das Ankommen in Deutschland leichter fällt.
Nach diesen Regeln wird in den nächsten Wochen im deutschen Konsulat in Kairo über die Visa-Anträge von Eya, Alia und Hannah entschieden. Und über ihre Träume.
Deutschkurse machen, Punkte sammeln und Qualifikationen vorlegen und oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Seit 6 Jahren soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dafür sorgen, dass Menschen mit Berufserfahrung leichter nach Deutschland kommen können oder hier ihre Ausbildung machen können. Das Ganze wurde vor 2 Jahren nochmal novelliert, um die Hürden weiter abzubauen. Bruno Backes leitet den Bereich Aus- und Fortbildung bei der Auslandshandelskammer in Nairobi. Und ich habe ihn gefragt, sehen Sie seit dieser Reform Fortschritte?
Ich sehe seit der Einführung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Verbesserungen. Es gibt einiges, geht schneller im Bereich der Visaerteilung bzw. wie schnell Visa oder Arbeitserlaubnisse erteilt werden. Es gibt Prozesse, die schneller ablaufen. Es gibt Prozesse, die nicht verbessert wurden.
Wo sehen Sie denn weiterhin Verbesserungsbedarf?
Verbesserungsbedarf sehe ich weiterhin in der Zusammenarbeit mit deutschen Behörden. Es dauert relativ lange, bis eine Berufsausbildung anerkannt wird oder Berufsabschlüsse anerkannt werden. Es dauert lange, bis Behörden sich, ich sage jetzt mal, durchgekämpft haben durch die ganzen Papiere, die immer noch erforderlich sind. Und das sind eigentlich die schwierigsten Sachen. Eigentlich liegt das Problem in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, wobei das Problem in der Regel Zeit ist. Es geht eigentlich immer um Zeit. Die Prozesse dauern halt lange und Leute, die dann aus dem Ausland nach Deutschland kommen wollen, sind dann enttäuscht, wenn es so lange dauert und verlieren teilweise auch die Motivation. Und ich denke, da muss mehr passieren. Also die Prozesse müssen halt einfach schneller und flüssiger laufen.
Vor allem in den reglementierten Berufen, also Pflege und Medizin, da ja, wo ausgerechnet händeringend gesucht wird, braucht die Anerkennung noch sehr lange. Was muss denn da passieren, damit das schneller geht?
In den Berufen würde ich sagen, wäre das Wichtigste, dass die föderale Unterschiedlichkeit aufgehoben wird, weil jedes Bundesland anerkennt anders. Also die Anerkennungsprozesse laufen anders in Hamburg als in München oder in Rheinland-Pfalz oder wo immer. Und ich denke, das ist ein Problem. Wenn zum Beispiel ein Kenianer mich fragt, okay, ich will als Nurse, als Pflegefachkraft nach Deutschland gehen und dann frage ich, in welche Stadt willst du denn gehen oder in welches Bundesland? Dann fragen die mich, warum willst du das wissen? Und dann sage ich, weil die Anerkennungsprozesse in Hamburg anders sind als die in München. Und das verstehen die Leute halt gar nicht. Das ist Nachteil unseres Föderalismus halt.
Das hat ja jetzt alles insgesamt viel mit Information zu tun. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser Informationsfluss auf beiden Seiten funktioniert? Also, dass die Unternehmen in Deutschland genügend informiert sind darüber, wie funktioniert es, dass ich Fachkräfte anwerben kann, beziehungsweise die Fachkräfte genügend darüber informiert sind, was sie hier in Deutschland erwartet und was notwendig ist?
Ich denke, das ist mit das wichtigste Problem eigentlich. Ich sehe es ja vor Ort in Kenia. Das Interesse ist da. Es sind Tausende von Leuten, die wirklich nach Deutschland gehen wollen. Aber die Leute, die kommen, die wissen im Prinzip gar nichts. Die hören nur, okay, Deutschland sucht Fachkräfte. Und wissen aber nicht, wie bewerbe ich mich, wo bewerbe ich mich, wie sollen meine Unterlagen aussehen, wie läuft der Anerkennungsprozess, wie bekomme ich mein Visum. Und all diese Sachen sind einfach nicht vorhanden. Es gibt Informationen dort ein bisschen und dort ein bisschen und dann wird verwiesen auf Make it in Germany, diese Informationsseite von der Bundesregierung. Aber die ist gut, die bietet auch alle Informationen, die man braucht, aber ein Ausländer kämpft sich da nicht durch. Das ist fast unmöglich. Das ist zu kompliziert. Auf der anderen Seite, die deutschen Firmen, da ist, habe ich jetzt kürzlich mal gehört, bei der Bundesanstalt für Arbeit, die beschweren sich manchmal, es wären zu viel Informationen da. Sie brauchen mehr die Informationen, die ihnen direkt weiterhelfen und nicht so viel drumherum. Und es gibt 1000 Broschüren und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein Manko, wenn zu viele Informationen da sind. Und ich denke, ruft man mehr nach gebündelten Informationen oder nach direkter Unterstützung. Da ist sich ein Ansprechpartner, der sagt, okay, das und das und das musst du tun, wenn du den und den oder die und die Fachkraft aus wo auch immer haben willst.
Jetzt arbeiten Sie ja auch als Außenhandelskammer eng mit den Goethe-Instituten zusammen, die ja zuständig sind dafür, Deutschkurse im Ausland anzubieten. Wie wichtig ist dieser Aspekt, um da eine Grundlage zu legen?
Das ist mit der wichtigste Aspekt. Ich meine, es geht immer um Sprache. Das ist das A und O eigentlich. Damit beginnt es, mit endet es. Natürlich ist es dann in den reglementierten Berufen noch viel wichtiger, weil da braucht man halt B2-Kenntnisse, um überhaupt den Job zu bekommen, beziehungsweise B1, um das Visum zu bekommen und dann gegebenenfalls B2 in Deutschland zu machen. Aber in den Berufen ist es sehr wichtig. Und Goethe-Institut hatte meines Wissens nach 14.000 Prüfungen letztes Jahr, rechnen dieses Jahr mit 16.000. Das ist eine Menge und das zeigt natürlich auch, wie groß das Interesse in Kenia ist, sowas zu machen.
Wie einladend, wenn man das jetzt mal so ganz generell sieht, ist Deutschland denn mittlerweile für Fachkräfte? Also wie erleben Sie das? Der Bedarf ist da, das ist klar, aber zum Beispiel das Erstarken der AfD hierzulande, hat das eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie Deutschland im Ausland gesehen wird?
Ich denke, es hat eine Auswirkung. Es kriegt nicht jeder mit, die interessiert sind. Also ich war auf Veranstaltungen, wo Leute dabei waren, die mich direkt gefragt haben, gibt es Rassismus in Deutschland? Und da kann man natürlich nur ja sagen. Den gibt es. Und das muss man den Leuten auch klar machen. Man muss ihnen auch klar machen, wenn du je nachdem, wo du hingehst, musst du aufpassen. Man muss den Leuten sagen, es gibt Rassismus, es gibt Fremdenfeindlichkeit. Und damit muss man leben, je nachdem, wo man ist in Deutschland oder auch überall. Das wissen auch immer mehr. Und ich denke, Es beeinflusst vielleicht nicht allzu stark, aber es beeinflusst schon die Motivation von einigen zu kommen.
Bruno Backes war das, Leiter des Bereichs berufliche Aus- und Fortbildung bei der Auslandshandelskammer in Nairobi. Vielen Dank, Herr Backes.
Danke Ihnen.
Auf internationale Fachkräfte, die nach Deutschland kommen wollen, haben wir geschaut in unserem Schwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Zum Abschluss drehen wir den Spieß um, denn auch für Fachkräfte aus Deutschland ist es nicht verkehrt, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Ein Studium in Frankreich zum Beispiel kennen viele, aber auch im Ausbildungsbereich gibt es deutsch-französische Austauschprogramme. Maximilian Mons hat sich getraut. Der 22-Jährige aus Saarbrücken macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und er arbeitet für einige Wochen in einer Werkstatt im französischen Metz. Myriam Amalo hat ihn dort besucht.
Max, tu écoutes? Écoute le bruit.
Das Klackern des Motors hört sich gar nicht gut an. Max beugt sich über die offene Motorhaube des roten Minis. Sein französischer Betreuer Frédéric schaut ihm über die Schulter und gibt ihm Anweisungen. Und das alles auf Französisch.
Ampermeter pour Strom, qu'est-ce que Strom en
Volt ou Ampère?
Für Max ist es bereits die zweite Woche seines Praktikums in einer Autowerkstatt in Metz. Mit Ausbilder Frédéric ist er schon fast ein eingespieltes Team.
Et tu mesures du coup la tension du réseau de bord, s'il te plaît.
Am Anfang war es so ein bisschen mehr deutschlastig, sage ich mal, damit man es versteht. Dann war es oder ist es aktuell eigentlich immer auf Französisch.
Max ist 22 Jahre alt und im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
Die Nähe zum Französischen war eigentlich immer schon so da. Ich habe in der Schule 4 oder 5 Jahre Französisch gehabt, so das, was man halt vor allem auch in Grenznähe im Saarland hat. Aber ich fand an sich die Ausbildung sowieso schon super interessant. Und wenn man dort schon dann die Möglichkeit hat, das quasi auf einem bilingualen Zweig so deutsch-französisch zu machen, ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Vorteil, den man dann hat.
Organisiert wird dieser grenzüberschreitende Austausch gemeinsam mit dem deutsch-französischen Jugendwerk und der Agentur Pro Tandem. Er funktioniert in beide Richtungen. Deutsche Azubis gehen nach Frankreich, französische nach Deutschland. Dazu kommen Sprachkurse und gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge. Auf französischer Seite koordiniert Jérôme Boer das Programm.
Das ist eine Erfahrung, die einen auf dem Arbeitsmarkt immer wieder gegenüber jemandem hervorhebt, der diese nicht gemacht hat. Sie ermöglicht jungen Menschen, andere Arbeitsmethoden kennenzulernen und ein anderes Land zu entdecken.
So auch für Max, der in der deutsch-französischen Grenzregion lebt, wo viele Menschen täglich hin und her pendeln. In der Werkstatt in Metz geht die Arbeit weiter. Max und Frédéric kümmern sich bereits um das nächste Auto. Auch Frédéric, der französische Betreuer von Max, lernt dazu.
Mir persönlich hilft das auf jeden Fall bei der Verbesserung meiner Deutschkenntnisse. Und auch für die Werkstatt ist es super. Die Jugendlichen sind technisch gut ausgebildet und haben bereits in Werkstätten gearbeitet. Also freue ich mich, mein Wissen und meine Zweifel zu bestimmten Pannen weiterzugeben. Das ist ein echter Austausch und eine große Freude.
Gute Stimmung unter der Hebebühne. Viel gelernt und viel ausprobiert. Für Max hat sich das Praktikum auf jeden Fall gelohnt.
Myriam Amalo hat sich für uns ein deutsch-französisches Austauschprogramm für Azubis angeschaut. Das war Campus und Karriere, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk an diesem Dienstag. Ich bin Anne Zuber. Danke fürs Zuhören.